Es ist immer wieder spannend, mit Vorurteilen aufzuräumen und hinter die Kulissen einer fernen Welt zu blicken. Der Journalist Simon Bialowons geht mit uns diesen Schritt mitten hinein in die Welt des Nahen Ostens, wo mehr Christen leben, als wir vielleicht vermuten. Wie sie dort leben, das hat Simon Bialowons niedergeschrieben. Und er berichtet von seinen eigenen Erfahrungen, hat er doch selbst im Nahen Osten gelebt. Er hat dort sogar den sogenannten Bischof von Arabien kennengelernt, Paul Hinder. Und so betitelt er auch das Buch, das er im April 2017 in Ingolstadt vorstellt. Bischof von Arabien.
In den Medien heißt Paul tatsächlich noch Bischof von Arabien. Das ist halb korrekt. Sie müssen sich vorstellen, dass zu seinem früheren Gebiet, das war damals das größte Bistum der Welt, technisch gesehen ist es ein Vikariat, das größte Bistum der Welt. Dazu gehörten Katar, Bahrain und dann die gesamte arabische Halbinsel. Und die ist natürlich riesig. Also beispielsweise Saudi-Arabien ist 6-mal größer als Deutschland, nur Saudi-Arabien. Die Emirate sind ungefähr so groß wie Österreich, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und für dieses Gebiet war er bis 2010 alleine zuständig, dann hat sich das getrennt. Jetzt gibt es 2 Vikariate, weil es einfach technisch nicht mehr machbar war. Das hat auch damit zu tun, und das ist das erste Missverständnis und das erste Klischee vielleicht, wir haben, glaube ich, so ein bisschen die Vorstellung, dass das Christentum ausstirbt in Arabien oder im Nahen Osten. Ich verwende ab jetzt eher lieber den Begriff Nahen Osten. Das stimmt aber nicht, um nicht zu sagen, das ist komplett falsch. Das Christentum wächst rasant im Nahen Osten. Und dazu gehört auch das Heilige Land. Wir verbinden dieses Aussterben des Christentums vor allem mit Syrien und Irak. Inzwischen auch dem Jemen. Das ist richtig. Im Irak und Syrien findet natürlich ein Exodus statt, der nicht nur aufgrund der historischen Situation, das Christentum hat dort viele Wurzeln, sondern natürlich auch aufgrund der Einzelschicksale furchtbar ist. In den anderen Ländern, die Länder, über die wir heute vor allem sprechen, aber eben zum Beispiel auch das Heilige Land, ist genau der Gegenteil der Fall. Dort steigt die Zahl der Christen rasant an. Sie müssen sich vorstellen, dass in diesem Gebiet 85% aller Menschen, die dort leben, Ausländer sind. Man nennt das Expats, 85%. Diese 85%, also nur 15% sogenannte Locals, Einheimische, kommen aus der ganzen Welt. Man kann insgesamt die Gesellschaft grob in 3 Klassen aufteilen. Ganz oben sind die Einheimischen, die Locals, relativ abgeschieden. Diese zweite Schicht oder zweite Klasse sind die Westerners, wie man sie nennt, also Nordamerikaner, Europäer, also das, was wir als Menschen aus dem Westen bezeichnen würden. Oder Leute, zum Beispiel die Inder, sind sehr erfolgreich im Alkoholgeschäft. Alkohol kann in bestimmten Emiraten ausgeschenkt werden. Und die dritte Schicht, und die natürlich mit Abstand größte Schicht, ist die untere, zum Großteil Asiaten, die die einfachen Aufgaben übernehmen und die in Arbeitsverhältnissen leben und Lebensverhältnissen, die ja mit prekär, glaube ich, noch beschönigt sind. Amnesty International spricht noch immer von Labor Camps, also Arbeitslagern, was für uns Deutsche natürlich nochmal einen ganz anderen Begriff hat, einen anderen Klang. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr befremdlich, wenn Sie morgens gegen 5, 6 auf die Straße treten und Sie sehen dann auf den Highways die Busse, die jungen Männer reinkarren auf die Baustellen. Das ist mehr als befremdlich. Und in diesen 3 Schichten, die ich gerade beschrieben habe, wie gesagt, ist die dritte Schicht die größte. Beispielsweise haben sie in Dubai über 30% Pakistani. Also jeder dritte ist Pakistani. Das ist natürlich enorm. Und eben sehr viele Christen und Filipinos. Und dadurch steigt die Zahl der Christen. Das ist also eine demografische Entwicklung. Und diese Auswirkung, dass da einerseits eben sehr schnell Christentum wächst, andererseits sehr viele Menschen von sehr weit weg leben, schlägt sich nicht nur wieder, wie dort Gesellschaft funktioniert, sondern vor allem auch, was Kirche bedeutet und wie Christen dort leben. Das verändert Gemeindeleben fundamental und ist sehr, sehr anders, als es bei uns ist. will da Ihnen als erstes eine kleine Stelle vorlesen. Die Stelle stammt aus dem Kapitel Stimme der Vernunft. Der Ruf dringt durch die Dunkelheit von Abu Dhabi, laut und dröhnend. Der Wind vereint ihn mit Dutzenden anderen, alle zur selben Zeit und mit demselben Ziel. Die Muezzins rufen zum Mishar, zum letzten Gebet des Tages, und der Himmel ist von kehligen Männerstimmen erfüllt. Ein Klang, der seine eigene Schönheit entfaltet, je länger man ihn hört, je gewohnter und vertrauter er wird. Lauter und lauter wird er, bis am Ende den Gesang des älteren Mannes vor uns am Altar übertönt. Der Mann hatte schon gesungen, als die ersten Worte aus den Lautsprechern der Moschee klangen, hatte versucht, kräftiger zu singen, mehr und mehr und doch ohne Chance. Wie ein ungleiches Rennen mitten in der Wüste, bei dem der eine im Treibsand feststeckt, verzweifelt Widerstand leistet, kurz nur und vor allem vergeblich. Eine Ironie, dass der Mann im schweren Festgewand, ein katholischer Diakon, gerade das Exultet gesungen hat, das Freudejauchzen der Christen in der Ostervigil. Noch in die Ruhe der Nacht hinein, soweit Abu Dhabi ruhig sein kann, hatte die Stimme gerufen. Frohlocket ihr Chöre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Scharen. Lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Doch die Posaune der Christen kommt nicht an gegen die Lautsprecher des Muezzins. Der Rest des Exultet geht unter, vom Winde verfehlt. Die Hitze hat Abu Dhabi noch nicht ganz losgelassen, als der Sängerwettstreit begann, und sie hält weiter an. Weit über 30 Grad war es an diesem Samstag gewesen, und noch immer ist das Thermometer nicht darunter gefallen. Die Luftfeuchtigkeit drückt die Schweißperlen auf die Stirn, auf den Körper, den Nacken. Jetzt Anzug tragen, geschlossenes Sakko, gebundene Krawatte, großartige Idee. Wobei, für die meisten um uns herum scheint das gar kein Problem. Während mein Nacken längst einem Tropenfluss ähnelt, ziehen die Inder oder Filipinos um mich herum keine Grimasse und schon gar kein Taschentuch. Wir gehören zu einer verschwindend geringen Minderheit der Westerners, wie wir hier genannt werden. Europäer, Nordamerikaner, Westerners eben. Mehr als eine Stunde später, mir klinge noch immer das Exultet des Diakons und der Gebetsruf des Muezzins im Ohr. War es wirklich ein Wettstreit? Ging es wirklich darum, die Zeremonie des einen durch den Zwischenruf des anderen zu übertönen? Gibt es selbst an Ostern, unserem wichtigsten Fest, Einschränkungen für Christen hier im Nahen Osten? Oder ist es nicht ganz anders? Habe ich etwas hineinhören wollen, was überhaupt nicht heraustönte? Sind nicht die zeitgleich gesungenen Zeilen, die von der Größe Gottes und Allahs handeln, die Gläubigen jeweils zum Lobpreis auffordern, ist diese Simultanität nicht ein wunderbares Zeichen? Ein wunderbares Zeichen für das Miteinander von Religionen? Vielleicht kein Duett des Miteinanders, aber zumindest eines des Nebeneinanders. Ist das, was ich vorschnell als liturgischen Wettstreit aufgefasst und irgendwie tief in mir als Herabsetzung meiner christlichen Tradition gefühlt habe, ist das nicht vielmehr das Gegenteil? Zeichen der Hoffnung für das Zusammenleben von Muslimen und Christen? Zeichen für friedliche Koexistenz von Christentum und Islam? Ich glaube, die Stelle kann einen kleinen Vorgeschmack geben oder einen kleinen Geschmack davon, wie es dort aussieht. Bunt, verwirrend, vor allem international und interkulturell. Und wie ich schon angefügt habe, hat das viele Konsequenzen für die Gesellschaft, diese große Zusammen- oder Vermischung, und dann eben auch für das Christentum. Diese Gesellschaft ist also 71 entstanden, sehr jung. Sie ist auch demografisch sehr jung. Es ist erstaunlich, wenn Sie in der Öffentlichkeit unterwegs sind, in den Emiraten, Sie werden kaum ältere Menschen sehen. Das hat einfach damit zu tun, dass natürlich bei 85% Arbeitsmigranten Sie sich vorstellen können, dass sehr genau geguckt wird, wer überhaupt ins Land darf. Sie bekommen eine Aufenthaltsgenehmigung, länger als für uns Deutsche zum Beispiel sind es 30 Tage, Touristenvisum, nur wenn sie einen Job haben. Wenn sie aus dem asiatischen Raum kommen, sind sie aber nur für zum Beispiel Bauarbeiten oder so zuständig und das bekommen sie ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Und das merken sie sehr im Leben der christlichen Gemeinden. Die Gottesdienste sind enorm jung. Noch viel wichtiger ist diese Tatsache, die ich beschrieben habe, dass 85% aus dem Ausland kommen. Wir haben den Begriff im Deutschen Heimatpfarrei oder Heimatgemeinde. Es gibt von Arno Geiger, diesem österreichischen Schriftsteller, ein Zitat, ich gebe das verkürzt wieder, das heißt, Heimat ist da, wo man dich versteht. Und das ist, glaube ich, kann man in drei Facetten begreifen. Erstens, wo man dich sprachlich versteht. Ich meine, es ist klar, sie sind im Ausland und hören plötzlich Deutsch oder noch mehr ihren Dialekt und es macht was mit ihnen. Das andere ist kulturell. Wenn man das auf den Gottesdienst nimmt, es ist natürlich eine andere Form, Gottesdienst zu feiern. Und das dritte ist, wo man dich versteht emotional. Und da ist das so, dass das Gemeinschaftserleben viel, viel stärker ist, als wir das meistens hier in den Gemeinden haben. Durch dieses dreifache Heimaterlebnis. Es gibt ungefähr 2 Millionen Christen in diesem Bereich. Von diesen 2 Millionen kommen aus 100 Nationen. 100. Das heißt, dass in Abu Dhabi an jedem Wochenende, sie haben nur eine Kirche plus eine weitere Filialkirche, über 40 Gottesdienste gefeiert werden. Nur an einem Wochenende. In 12 bis 15 Sprachen. Also für uns, wir kennen ja die Missionen, also italienische, kroatische, polnische Missionen in den großen Städten. Aber so eine Menge auf doch relativ wenig Christen ist natürlich enorm. Und das ist eben genau dieses Bedürfnis, ihre Sprache mal zu hören und dieses Heimatempfinden zu haben. Zugleich gibt es etwas, worauf man aufpassen muss, sowohl hier für diese Frage als auch dort. Und zwar, das ist diese Verführung, dass sie sich nur noch in eine innere Ghettoisierung begeben. Nämlich, sie gehen plötzlich nur noch in ihre Sprachgruppe. Wir gehen nur noch zu, meinetwegen, der indischen Messe oder Filipino-Messe. Das ist natürlich in einer Gegend, in der sie eine Minderheit sind und zusammenhalten müssen, fatal. Sie verlieren ja komplett den Kontakt zur Gesamtgemeinde. Und das Gleiche gilt natürlich, was ich vorher in Bezug auf Moscheen dann gesagt habe. Natürlich muss die Liturgie auch in der eigenen Sprache gefeiert werden, aber nicht nur, sondern eben auch der Kontakt zur Außenwelt erhalten bleiben. Zwei andere Sachen, die Kirche dort ganz besonders machen. Und wie gesagt, es gibt genügend Probleme, aber einige Sachen sind sehr speziell. Ist etwas, ich werde sehr oft gefragt von Menschen, was hat sich bei dir verändert, Simon? Was hast du gelernt durch die Zeit dort? Das sind natürlich irgendwie sehr, sehr viele Sachen. Aber eines, wenn es um Glauben und Spiritualität geht, eines der stärksten Sachen ist tatsächlich dieses Empfinden, da steht in dem Evangelium, wir sind alle Kinder Gottes und alle gleich. Und dann sind sie in so einer Gesellschaft, in der es de facto nicht so ist. Und dann ist mir einfach mal so klar geworden, das, was für uns selbstverständlich ist, eben wir sind Kinder Gottes, und was dann Bestandteile von irgendwelchen frommen Gebetleinen oder so ist, ist nicht selbstverständlich. Das ist zum Glück bei uns selbstverständlich, ich bin sehr froh darüber, aber es ist nicht selbstverständlich und gar nicht banal. Sondern es ist etwas, was revolutionär ist, was vielen Gegebenheiten in der Welt komplett widerspricht. Und was dann auch klar macht, dass dieses Evangelium für eine Sprengkraft besitzt. Und überhaupt nicht banal ist. Noch ein letzter Punkt, wenn es darum geht, wie fühlt sich Kirche dort an, was macht es speziell, ist dieses Faktum, ich habe gerade gesprochen davon, 40 Gottesdienste, 15 Sprachen und das Ganze mit knapp über 20 Priestern plus noch Außenstellen. Also Sie können sich vorstellen, enorm schwer. Und Sie können sich deshalb dort gar nicht leisten, dass ein Priester, wie das bei uns immer mehr ist, Administratives macht. Das geht nicht. Das ist pastorale Ressourcenverschwendung. Das kann man sich schlichtweg nicht leisten. Das heißt, Laien übernehmen noch viel mehr Aufgaben als bei uns. In der Administration, aber auch im Bereich Katechese, Firmen- und Kommunionausbildung und so weiter. Und das Interessante ist, dass das für die Menschen keine Pflicht ist, sondern tatsächlich etwas, was Kraft für den Alltag gibt. Auch das ist, glaube ich, klar. Sie bekommen ja in vielen Arbeitsverhältnissen, die ich beschrieben habe, überhaupt keine Anerkennung, Wertschätzung, im Gegenteil. Und dann kommen sie meinetwegen von der Baustelle, auf der sie, weiß ich nicht, bei 42 Grad 10 Stunden malocht haben und sind plötzlich Diakon und tragen das Evangelium vor der Gemeinde. Sie können sich vorstellen, was das mit ihnen macht. Oder sie begleiten Kinder zur Firmung und bekommen plötzlich eine Anerkennung, die sie im großen Strecken ihres Alltages null haben. Und das hat eine Kraft, die ist enorm. Die ist so enorm, dass Paul Hinder wollte nie Bischof werden, hat sich lange gewehrt, aber kam irgendwann nicht mehr aus und hat dann, nach ein paar Jahren, zu Benedikt XVI., damals noch Papst, gesagt: Heiliger Vater, ich wollte nie Bischof werden, aber lieber bin ich Bischof in Abu Dhabi als in Europa. Ich glaube, das ist etwas, was schon zum Nachdenken anregt. Da sagt jemand, ich bin lieber in einem Land, in dem es viele Restriktionen für Christen gibt, zu dem auch Saudi-Arabien gehört. Und er sagt, aber lieber da als bei uns in Europa. Und das ist schon etwas, was glaube ich, sehr bedenkenswert ist. Sie können in den Emiraten, im Oman, vor allem in Bahrain, das gilt so als das liberalste Land, Katar mit Abstrichen, öffentlich Gottesdienst feiern und auch ihre Religion ausüben. Was aber eingeschränkt ist, ist im kulturellen Bereich, zum Beispiel, sie können keine Kirchtürme bauen. Sie können auch kein Glockengeläut haben. Große religiöse Symbole wie, also beispielsweise ein großes Wegkreuz oder so, können sie nicht anbringen. Wenn sie das an der Kirche haben, dann ist das eher hinter Mauern, dass es nicht so sichtbar ist. Im Bereich der Religionsfreiheit, die wie gesagt eingeschränkt ist, stark teilweise, sie können beispielsweise nicht missionieren. Und was ich wichtig finde, oft diskutiert man bei Religionsfreiheit ja nur eine Seite. Was können wir Christen? Aber auch Muslime sind eingeschränkt in ihrer Religionsfreiheit. Sie können zum Beispiel nicht konvertieren zum Christentum. Das heißt, es ist diese eingeschränkte Religionsfreiheit, die dort ist. Und nichtsdestotrotz gibt es dieser Dialog mit dem Islam. Man unterscheidet traditionell vier Ebenen von Dialog. Das ist eine theoretische Einteilung. Ich finde es aber ganz gut, weil sie viel erklärt. Die erste Ebene ist ist das Gespräch der Experten, könnte man sagen. Also immer wenn Leute oder selbsternannte Experten, Theologen, Kirchenvertreter, Religionsführer zusammenkommen und sich mehr oder weniger oberflächlich unterhalten. Die zweite Ebene ist die Ebene der geteilten religiösen Erfahrung. Wenn Sie beispielsweise an Assisi denken, das Weltgebetstreffen, wo verschiedene Religionen zusammenkommen und eine Art und Weise finden, nebeneinander, nicht miteinander, aber nebeneinander zu beten oder Gottesdienst zu feiern. Die dritte Variante ist, oder dritte Ebene, ist die, wir würden vielleicht sagen, der tätigen Nächstenliebe. Ein Beispiel sind, wir haben das Buch Sieben Mutter-Teresa-Schwestern gewidmet, die letztes Jahr ermordet wurden im Jemen. Und die haben Leprakranke geheilt oder gepflegt. Und die vierte Ebene, die ja für uns besonders jetzt interessant ist, wo sie einfach im Alltag mit Leuten in Kontakt kommen, die nicht ihrer Religion entstammen oder nicht ihrer Kultur. Und sie müssen gar nicht unbedingt sagen, so, jetzt setzen wir uns mal hin und sprechen über Allah und Gott, sondern sie kommen einfach ins Gespräch, bekommen ein bisschen was mit, beispielsweise für uns natürlich damals in den Emiraten, wenn Ramadan war. Natürlich müssen sie sich auch den Regeln dort anpassen. Beispiel, in einem der strengsten Emirate, Sharjah, können sie auch kein Kaugummi kauen während der Tageszeit. Der Dialog auf diesen beiden mittleren Ebenen, geteilte religiöse Erfahrung, Nächstenliebe, findet kaum statt. A, weil dieses Thema Zusammenarbeit im Karitativen in diesem Bereich so nicht im großen Stil notwendig ist, mit einigen Ausnahmen. Ich habe es gerade beschrieben, in Jemen. Und religiöse Erfahrung ist einfach kein Platz für in dem Sinne, außer auf privater Ebene vielleicht mal. Also ein Weltgebetstreffen in Doha, in Katar, die Hauptstadt, sehe ich erstmal nicht. Im Dialog des Alltags, der findet statt, aber auch nicht im großen Stil. Also es ist nicht so, dass man sagt, naja, klar, sie leben Haus an Haus, Tür mit Muslimen, da kommt man jetzt mal richtig ins Gespräch. Die erste Ebene, diese Expertenebene oder institutionalisierte Ebene, ist etwas, was sich auch weltweit gesehen hat, enorm verbessert hat. Da ist wirklich Fortschritt im Dialog zu sehen. Nur ist klar, für Dialog ist das nicht gerade ideal, wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, was Grundlagen sind. In dem Maße, in dem wir Glaubenswissen verlieren und vergessen, und ich rede nicht von Glauben, das ist eine Sphäre, die ich nicht bewerten kann und die nochmal anders dargestellt werden muss, aber nur Glaubenswissen, also was sind die christlich-jüdischen Grundlagen des Abendlandes, was sind kulturelle Errungenschaften, in dem Augenblick, wie Sie völliges Verständnis dafür verlieren, werden Sie einfach sprachlos im Dialog mit dem Islam. Sie werden auch nicht mehr ernst genommen. Und das ist natürlich fatal, denn Dialog mit der arabischen Welt ist immer Dialog mit dem Islam. Es geht nicht anders. Ich will zum letzten Punkt überleiten. Ich habe eingangs gesagt, dass Saudi-Arabien in jeglicher Hinsicht ein Solitär ist. Saudi-Arabien, das ist die halbe Wahrheit, denn Saudi-Arabien ist durch seine beiden Exportschlager, einerseits das Öl und andererseits den Wahhabismus, also eine besonders, platt gesagt, strenge Form des Islams, die auch übrigens, als sie entstand, als Sekte von den großen sunnitischen Autoritäten verurteilt wurde, jetzt aber enorm erfolgreich ist. Das, was wir als Salafisten in Deutschland kennen, ist meistens eigentlich eine Form von Wahhabismus. Durch diese zwei Exportschlager ist natürlich Saudi-Arabien zu einer sehr unheilvollen Macht geworden, was Weltpolitik und Religion angeht. Und das ist sicherlich auch einer der großen Sündenfälle der deutschen Politik und Wirtschaft in der Art und Weise, wie wir mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Und Saudi-Arabien zeigt diese Schizophrenie des Phänomens, da kommen immer mehr Christen und Christen wachsen in einer Gegend, die bei einer bestimmten Art und Weise geprägt ist, in großartigem Maße auf. Wie gesagt, es gibt keine Religionsfreiheit in Saudi-Arabien, auch keine Kultusfreiheit. Sie können nicht öffentlich Gottesdienst feiern. Nur natürlich werden Gottesdienste gefeiert, aber eben entweder im Untergrund oder in den Botschaften. Das weiß auch jeder in Saudi-Arabien. Und sie wollen das auch gar nicht ändern, weil sie brauchen die Leute. Sie brauchen die Leute von den Philippinen auf den Bauarbeiten und sie brauchen die westlichen Experten für Geld, Öl, was auch immer. Aber offiziell bleibt es verboten. Und das hat in der Person von Paul Hinder eine wunderbare Anekdote. Saudi-Arabien war Bestandteil seines Pastoralgebiets. Und er musste also auch dorthin zum Besuch. Nur als Bischof konnte er dort nicht einreisen. Sie bekommen als Kirchenmann normalerweise ein Kirchenvisum. Und damit kommen sie in Saudi-Arabien nicht rein. Also was musste er machen? Er hatte immer einen Zweitpass in Zürich. Da sind die Schweizer dann auch sehr genau. Also ein Zweitpass, der musste in Zürich deponiert sein. Er ist dann nach Zürich geflogen, von wo auch immer, hat den Zweitpass geholt, in dem er Laie ist, ist damit zur saudi-arabischen Botschaft in Rom oder Abu Dhabi, hat sich das Visum reingeben lassen, ist dann nach Riad mit dem Zweitpass geflogen und ist dort eingereist. Nur, dass der Bischof von Arabien, der sozusagen an Haustür lebt, natürlich bekannt ist und dass der Geheimdienst wusste, wer da kommt, ist ja auch klar. Und trotzdem, um dieser Staatsräson zu genügen, war diese Scharade nötig. Das bringt mich dieses Thema zu meinem Abschluss. Ich habe Saudi-Arabien geschildert und ich habe vorher schon mal anklingen lassen, dass natürlich die Tatsache, wenn man liest, Saudi-Arabien sagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, aber bauen 2000 oder 2000 Moscheen in Europa, dass das natürlich einen zornig und wütend machen kann. Nur entbindet es uns natürlich nicht von der Pflicht zu sagen, wir müssen Dialog führen, und es entbindet uns auch nicht von der Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen. Das eine und das andere aufzuwiegen ist unsinnig. Ich habe das Buch geschrieben sehr unter diesem Eindruck Flüchtlinge in München, und wir haben uns dann nochmal darüber ausgetauscht, Paul und ich, was es in Abu Dhabi ist, wo sie 85% der Leute als Migranten haben. Und mir ist schon mal gesagt worden, naja, das kann man ja nicht vergleichen, weil das sind ja Leute, die gehen dorthin zum Arbeiten. Und ich habe ja wieder, nee, wissen Sie, das sind genau die Leute, die bei uns als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden würden. Und Wirtschaftsflüchtlinge im CSU-regierten Bayern ist inzwischen ein Synonym für Schmarotzer geworden. Wenn Sie aber mit so einem Wirtschaftsflüchtling aus Nepal sprechen, der direkt aus dem Erdbebengebiet kommt, dann stimmt das natürlich, der geht dorthin, weil er mehr Geld verdienen kann und seine Familie ernähren will. Aber wenn Sie dann die Bedingungen kennen in Nepal, auf den Philippinen, Bangladesch und wo auch immer, oder natürlich dann in den afrikanischen Bürgergebieten, dann finde ich diesen Begriff sehr, sehr schwierig. Deshalb glaube ich, kann man das bei vielen Unterschieden, gibt es viele Parallelen. Und davon abgehend sind wir dazu gekommen, nochmal genauer hinzugucken und zu sagen, was bedeutet es denn dann letztendlich für uns Christen oder fürs Christentum? Und da ist es natürlich so, dass man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, dass die gesamte jüdische Geschichte, ja sowieso, aber die gesamte christliche Geschichte und auch die islamische, die Hijra, also die Auswanderung Mohammeds, ist auch eine Form von Flucht oder Vertreibung, je nachdem, wie man es deutet, dass die natürlich geprägt ist von dieser Flucht- und Vertreibungserfahrung. In der Bibel fangen sie an bei der Vertreibung aus dem Paradies, wir sagen das ja sogar, aber sie können konkreter werden, nehmen sie die Exodus-Geschichte. Ich finde es immer wieder bezeichnend, dass die Exodus-Lesung die Lesung ist, die nie fehlen darf an Ostern. Und das hat nicht nur liturgische Gründe. Das ist immer die, die nie fehlen darf. Und Sie können weitergehen, wir feiern das Reformationsgedenken oder begehen das Reformationsgedenken, wie auch immer man es formulieren will. Und natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel konfessionelle Vertreibung es danach gab, und zwar bis heute, dann glaube ich, wird einem sehr, sehr schnell klar, dass diese Erfahrung von Flucht, Vertreibung, Migration wesentlich sind für das Christentum. Und zwar so wesentlich, dass man, glaube ich, wirklich sagen kann, das hat sich in die DNA des Christentums eingeschrieben, und deshalb muss ich immer sehr schmunzeln, wenn sich jemand AfD-Christ nennt, weil er einfach sozusagen wesentliche Elemente des Christentums, zumindest so wie ich es verstehe, und pervertiert. Interesse kommt aus dem Lateinischen und heißt dabei sein, Anteil nehmen, aber auch sich einmischen. Ohne Interesse kann kein Dialog funktionieren, egal auf welcher Ebene. Das meint Interesse an der Herkunft und den Überzeugungen des anderen genauso wie Interesse an den eigenen Wurzeln und dem eigenen Glauben. Die wahre Sünde der Moderne ist eine Ich-Bezogenheit, die aber nicht einmal das ganze Ich in den Blick nimmt, sondern nur einige Facetten davon, die gerade genehm oder bequem sind. Und was den Dialog mit anderen und uns selbst so erschwert und bisweilen sogar unmöglich macht, das ist der Verlust des Interesses. Das ist die Gleichgültigkeit, die sogar manchmal mit Toleranz verwechselt wird. Papst Franziskus spricht von einer globalisierten Gleichgültigkeit, und er hat recht. Gleichgültigkeit ist ein Helfershelfer des Fanatismus, und wenn wir gleichgültig sind, machen wir uns mitschuldig. Dann ein Zitat. Ich habe immer daran geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Glaube nicht Überheblichkeit, Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung nicht Verzweiflung, Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist immer das Ende eines Prozesses. Das Zitat stammt von Elie Wiesel. Ich glaube, damit kann man gut schließen. Ihnen danke fürs Zuhören und vor allem für das Interesse.
Ein ehrlicher Einblick in eine Welt, die für Christen nicht immer einfach ist. Und ein Vorschlag, wie Dialog funktionieren kann. Nicht nur im Nahen Osten. Sie hörten eine gekürzte Version des Originalvortrags in einem Podcast der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt.